Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinem Gastgeber Thorsten Pretsch.
Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Woche ist im Ausdauer-Club etwas dran, das auf den ersten Blick ziemlich langweilig klingt. Eine Entlastungswoche. Im Ausdauerplan in unserem Ausdauerclub kommt die alle 4 Wochen. 3 Wochen lang trainieren unsere Mitglieder leicht ansteigend und in der 4. Woche nehmen sie ganz bewusst zurück. Weniger Umfang, weniger Intensität, aber gleiche Menge. Und genau das nehme ich heute zum Anlass, denn diese eine ruhige Woche steht für ein Thema, das viel wichtiger ist, als die meisten denken. Es geht um Regeneration und das, was zwischen deinen Läufen oder deinen Trainingseinheiten passiert. Ein Thema, was sehr gerne ein bisschen ignoriert wird oder als nicht ganz so wichtig angesehen wird. Viele wissen nicht genau, wie viel Pause ist eigentlich richtig, mache ich mit Ruhetagen mein Training kaputt oder wird es mit dem Alter wirklich anders? Ich will dir heute genau dazu ein bisschen Orientierung geben und ich sage es gleich vorweg. Auch wenn es für jemanden, der eine Lauf-Community leitet, erstmal komisch klingt, aber du wirst nicht nur durch das Laufen besser. Du wirst besser durch das, was danach passiert. Also schnapp dir ein Getränk oder lauf einfach locker weiter, wenn du gerade auf deiner Laufrunde bist und lass uns anfangen. Wir fangen mal ganz von vorne an. Und zwar mit der Frage, was ist Regeneration überhaupt? Das Wort kommt vom lateinischen Begriff für Neuentstehung und im Kern ist es genau das. Regeneration ist die Phase, in der dein Körper nach einer Belastung wieder ins Gleichgewicht kommt. Also kurzfristig im Stoffwechsel, etwas länger dauert es in den Muskeln, in den Sehnen und in den Bändern und das wird oft vergessen, auch im Kopf. Einfach gesagt, Regeneration ist die Erholung nach einer Belastung. Die Phase, in der die Anpassung passiert. Und das ist der entscheidende Punkt für die ganze Folge. Der Fortschritt entsteht nämlich nicht im Training allein. Der Fortschritt entsteht vor allen Dingen in der Pause danach. Jetzt die Frage, die sich natürlich viele daraufhin insgeheim stellen, warum brauche ich das überhaupt? Also ist es nicht besser für Kondition und Muskeln, wenn ich einfach immer mehr mache? Die kurze Antwort dazu ist nein. Und ich erkläre dir auch gerne, warum. Wenn du deinen Körper dauerhaft belastest, ohne ihm genug Erholung zu geben, dann schleichen sich Überlastungserscheinungen ein. Und das Tückische daran ist, du spürst es nicht sofort. Da gilt einfach, steter Tropfen höhlt den Stein. Die Belastung sammelt sich leise an, Woche für Woche, Trainingseinheit für Trainingseinheit. Und dann passiert oft Folgendes. Du bekommst eine Verletzung, Wochen oder sogar Monate später, ausgerechnet bei einer völlig harmlosen Einheit. Plötzlich tut's irgendwo weh. Also du läufst eine ganz normale Runde, dein gewohntes Tempo, irgendwie nichts Besonderes und plötzlich zwickt die Achillessehne. Oder es tut die Hüfte weh oder das Knie. Und du denkst dann, das kommt irgendwie aus dem Nichts. Es kommt aber eben nicht aus dem Nichts. Die Ursache liegt zum Teil Wochen oder gar Monate zurück. Der Lauf, bei dem es dann letztendlich passiert ist, ist nur das letzte Tropfen, der das Fass letztendlich zum Überlaufen gebracht hat. Damit du ein Gefühl für die Wichtigkeit des Themas bekommst, mal ein paar erschreckende Zahlen. Eine große Übersichtsarbeit aus dem Jahre 2015, erschienen im Fachjournal Sports Medicine, hat viele einzelne Studien zur Verletzungsrate beim Laufen zusammengefasst. Das Ergebnis? Bei geübten Freizeitläufern kommt es im Schnitt zu rund 8 Verletzungen pro 1000 Laufstunden. Bei Laufanfängern ist es sogar mehr als doppelt so viel. Das klingt natürlich als Zahl erstmal irgendwie abstrakt und so richtig kann man sich da nichts rundherum vorstellen, deshalb vielleicht mal ein Vergleich. Im Profifußball liegt die Verletzungsrate ungefähr in derselben Größenordnung, wohlgemerkt im Profifußball. Nur steckt im Profifußball dort das ganze Risiko im Spiel selbst, also im Zweikampf oder im Umknicken oder in irgendwelchen Belastungen, die abrupt im Wettkampf auf dich einwirken, während das Training beim Fußball zum Beispiel recht harmlos ist. Beim Laufen gibt es aber diese Trennung nicht. Jede Einheit belastet quasi gleichmäßig dieselben Strukturen Und genau deshalb sind Laufverletzungen fast nie Unfälle, sondern immer eine Frage der Belastungssteuerung. Und wenn man nicht die Stunden, sondern ein ganzes Jahr betrachtet, wird es noch deutlicher. Eine Studie aus dem Jahr 2021 im Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy hat Freizeitläufer ein Jahr lang begleitet und kam auf eine Verletzungsquote von 46%. Eine weitere Untersuchung von 2023 hat es bestätigt und landete bei knapp 50%. Lass das mal kurz sacken. Knapp jeder zweite Hobbyläufer fängt sich pro Jahr eine Verletzung ein. Am häufigsten trifft es, das zeigt dieselbe Studie von 2021, das Knie und die Achillessehne. Und jetzt kommt das Wichtigste an dieser Stelle. Die wenigsten dieser Verletzungen passieren eben durch einen Sturz oder durch Umknicken. Die meisten Verletzungen oder nahezu alle davon sind hausgemacht. Sie entstehen durch zu wenig Erholung bei zu hoher Belastung. Das klingt erstmal unangenehm, aber es steckt auch eine richtig gute Nachricht drin, finde ich. Denn wenn die Ursache zu wenig Erholung und zu geringe Belastbarkeit ist, dann sind diese Verletzungen zu einem großen Teil vermeidbar. Ich kann dir übrigens aus eigener Erfahrung sagen, ich habe seit über 2 Jahren endlich regelmäßig Krafttraining im Programm. Und ich habe aktuell 0 Schmerzen, also wirklich weder im Alltag noch beim Sport. Ich habe wirklich 0 Schmerzen und das schon wirklich sehr, sehr lange. Also nicht beim Training, nicht danach, eben auch nicht im Alltag. Und das, obwohl mein Gewicht eigentlich in den letzten Jahren gestiegen ist und ich bekanntlich auch nicht mehr der Allerfrischeste bin. Für mich ist das ein ziemlich klarer Beweis. Es geht nicht immer um höher, schneller, weiter, sondern es geht um gut dosiertes Training und um eine Belastbarkeit, die eben langsam mit deiner Belastung mitwächst. Und Überlastung vermeiden ist das eine, warum Regeneration so wichtig ist. Ein weiterer Aspekt nennt sich Superkompensation. Und da kommen wir eben nicht zu Schmerzen, sondern da kommen wir zur Leistung und zur Leistungssteigerung. Denn das ist auch ein Aspekt, weswegen Regeneration so wichtig ist. Also Superkompensation, was ist das? Stell dir deinen aktuellen Leistungsstand als eine Linie vor. Du trainierst. In dem Moment ermüdest du und deine Leistungsfähigkeit sinkt natürlich direkt nach dem Training erstmal ab. Das ist völlig logisch. Du bist nach einer Einheit einfach platt und nicht frischer. So weit, so klar. Jetzt kommt die Erholungsphase. Dein Körper macht etwas Kluges. Er repariert nicht nur den Ausgangszustand, sondern er baut auch eine kleine Reserve obendrauf. Er denkt sich sinngemäß, falls so eine Belastung nochmal kommt, will ich besser vorbereitet sein. Diese kleine Reserve über deinem alten Niveau, das ist die Superkompensation. Und jetzt wird's entscheidend, denn du hast 3 Möglichkeiten, wie du mit dieser Reserve umgehst, also dieses oben drüber. Die erste Möglichkeit, du setzt dein nächstes Training genau dann an, wenn diese Reserve da ist, also auf dem Höhepunkt. Dann baust du Schritt für Schritt auf. Reize, Erholung, ein kleines Plus. Reize, Erholung, ein kleines Plus und wieder von vorn. Genau so wirst du wirklich deutlich besser. Die zweite Möglichkeit ist, du wartest zu lange. Die Reserve verpufft einfach wieder, dein Körper pendelt sich auf dem alten Niveau ein und du bist dann kein bisschen besser geworden. Aber immerhin auch nicht schlechter. Das ist nicht ideal, aber letztendlich halb so wild. Die dritte Möglichkeit ist die spannende und es ist gleichzeitig der häufigste Fehler überhaupt. Du trainierst zu früh wieder, also mitten in der Erholungsphase, bevor die Reserve fertig aufgebaut ist, also bevor deine Kurve wieder oben ist oder sogar auf deinem Normalzustand, die Linie, die wir vorher gezeichnet haben, wenn die auf dem Normalzustand ist. Wenn du dort, bevor er überhaupt diese Linie wieder erreicht, schon wieder anfängst zu trainieren, dann gehst du noch weiter runter und noch weiter runter und noch weiter runter und brauchst am Ende immer viel länger, um wieder hochzukommen, beziehungsweise wirst es irgendwann auch gar nicht mehr schaffen. Im besten Fall stagnierst du einfach. Im schlechtesten Fall sinkt deine Leistung mit jedem Zyklus ein Stück weiter ab. Und ganz ehrlich, ab 40 und noch mehr ab 50 baut der Körper sowieso schon stärker ab. Und da dann noch ständiges Übertraining draufkommt, dann zieht sich das richtig nach unten. Merk dir an dieser Stelle einen Satz, du wirst nicht nur durch das Training besser, sondern durch die richtig dosierte Erholung danach. Und genau hier liegt auch die Ursache für das frustrierende Plateau, das viele von uns kennen. Also in eine Phase, in der du viel läufst, gut trainierst, dich anstrengst, eigentlich alles richtig machst, gefühlt und einfach nicht vorankommst. Prinzipiell gehören solche Phasen natürlich zu einem Training dazu. Also nichts ist linear oder irgendwie so, nein, vor allen Dingen auch nicht linear nach oben. Aber wenn du das Plateau dauerhaft hast und du dich trotz Anstrengung und Erholung, also trotz Training und auch Regeneration, nicht verbesserst, dann steckt sehr oft dieser dritte Modus dahinter. Also viel Aufwand, viel Training, aber letztendlich kein Ergebnis. Und die Lösung dafür ist eben nie noch mehr trainieren. Die Lösung ist fast immer besser getimed und besser dosiert trainieren. Jetzt schauen wir uns mal die Frage an, die für alle ab 40 besonders wichtig ist und ein Großteil meiner Hörerinnen und Hörer ist über 40 oder über 50. Also die Frage ist, brauchen wir mit zunehmendem Alter wirklich mehr Erholung, wie man ja immer mal wieder hört? Und das ist wirklich spannend. Und ich will hier ehrlich mit dir sein, auch wenn das, was ich gleich sage, ein Stück weit gegen das geht, was du vielleicht erwartest. Die übliche Erzählung lautet nämlich ungefähr so, ab 40 heilen deine Muskeln langsamer. Dein Muskelkater dauert länger, also brauchst du automatisch mehr Pause. Das klingt irgendwie einleuchtend. Wir haben das alle schon mal gehört. Aber in dieser Pauschalität stimmt es einfach nicht. Und es mag dich vielleicht überraschen, hat es mich ehrlich gesagt auch, denn auch ich habe das mal so ähnlich gelernt. Es ist aber nicht mehr der aktuelle Stand der Wissenschaft. Es gibt eine größere wissenschaftliche Auswertung aus dem Jahre 2025, erschienen im Fachjournal Journal of Aging and Physical Activity, eine sogenannte Meta-Analyse, das heißt, sie fasst viele einzelne Studien zusammen. In dem Fall waren es 36 Studien und sie hat genau diese Frage untersucht. Also welchen Einfluss hat das Alter auf die Muskelermüdung? Und das Ergebnis hat sogar die Forscher überrascht und wirklich sehr überrascht. Ältere Erwachsene hatten nicht mehr Muskelschäden nach dem Training als Jüngere. Der Muskelkater war bei älteren Sportlern sogar oft schwächer ausgeprägt. Das Fazit der Studie war ziemlich klar. Höheres Alter ist eben nicht automatisch mit einer langsamen Erholung von Muskelschäden verbunden. Jetzt könntest du sagen, ja Moment Thorsten, das ist doch genau das Gegenteil von dem, was du sonst erzählst. Heißt es, ab 40 kann ich einfach trainieren, mit 40 kann ich oder 50 kann ich einfach trainieren wie mit 25? Nein. Heißt es eben nicht, denn dieser Fund widerspricht meiner Botschaft und nicht nur meiner, sondern der Botschaft von vielen überhaupt nicht. Er macht sie sogar meiner Meinung nach sogar noch stärker, denn der eigentliche Grund, warum Erholung ab 40 oder gar ab 50 wichtiger wird, hat mit Muskeln und Muskulatur und Muskelkater nämlich nur am Rande zu tun. Es sind drei andere Dinge, die wirklich entscheidend sind und die schauen wir uns jetzt mal nacheinander an. Der erste Grund ist, Sehnen, Bänder und Knochen sind die langsamen. Dein Muskel ist grundsätzlich gut durchblutet. Er bekommt viel Nährstoffe, viel Sauerstoff und er regeneriert sich deshalb vergleichsweise zügig. Sehnen, Bänder und Knochen aber sind deutlich schlechter durchblutet. Sie brauchen viel länger, um sich an eine Belastung anzupassen und dieser Unterschied wird mit dem Alter ausgeprägter. Und jetzt schau dir mal an, wo die typischen Läuferprobleme sind. Also an der Achillessehne, das Knie tut weh, das Schienbein, also vom Schienbeinkantensyndrom bis hin zum gar, im schlimmsten Falle bis zum Ermüdungsbruch, die Hüfte. Das sind alles irgendwie keine Muskelprobleme. Das sind genau die langsamen Strukturen, von denen ich genannt habe. Also Sehnen, Bänder, Knochen und alle diese Dinge, die einfach viel langsamer sind. Der Muskel ist nach einer Einheit meistens schnell wieder fit. Die Struktur drumherum ist es aber eben noch lange nicht. Und wenn du nur darauf hörst, ob sich deine Beine gut erholt anfühlen, dann übersiehst du genau diesen Teil, der dich am Ende vielleicht wirklich überlastet und damit verletzt macht. Der zweite Grund ist, die Anpassung selbst dauert bei älteren Sportlern länger. Es gibt ein Phänomen, das nennt sich anabole Resistenz. Das klingt kompliziert, ist es aber schnell erklärt. Mit zunehmendem Alter reagiert der Körper etwas träger auf den Reiz, neues Gewebe aufzubauen. Bei jüngeren Läufern geht das Fenster für die Anpassung relativ früh nach dem Training auf. Bei älteren öffnet es sich später und es bleibt insgesamt länger Zeit nötig, um besser zu werden. Denk das mal mit der Superkompensation von vorhin zusammen. Also, der Muskelkater ist vielleicht schon weg. Muss ja nicht immer gleich Muskelkater sein, kann ja auch einfach nur muskuläre Ermüdung sein. Die ist dann irgendwann weg. Aber die echte leistungssteigernde Anpassung läuft eben im Hintergrund noch. Wer sich dann nur am Muskelkater orientiert oder am Muskelschmerz orientiert und denkt, passt, ich bin schon wieder fit, ich kann schon wieder die nächste harte Einheit draufsetzen, der unterbricht genau diesen Prozess. Das fühlt sich nicht falsch an, es ist aber eben trotzdem zu früh, um wieder hart zu trainieren. Und der dritte Grund, und das ist statistisch gesehen der härteste und leider auch der, der am variabelsten ist, weil er eben total individuell ist, es ist deine Vorgeschichte. Wer in der Lebensmitte ist und schon ein paar Jahre läuft oder irgendeinen anderen Sport gemacht hat, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal eine Verletzung gehabt. Wir haben ja davon geredet, dass eben fast die Hälfte irgendwann mal verletzt ist einmal im Jahr. Also eine gereizte Achillessehne, ein Knieproblem, irgendeine alte Baustelle. Oder vielleicht hast du auch beruflich bedingt schon die eine oder andere gesundheitliche Baustelle. Und genau hier zeigt eine Studie über ein ganzes Jahr etwas sehr Deutliches. Läufer mit einer früheren Verletzung haben ein doppelt so hohes Risiko, sich erneut zu verletzen, verglichen mit Läufern ohne Verletzungsvorgeschichte. Das ist mit Abstand der stärkste einzelne Risikofaktor. Stärker als der Trainingsumfang, stärker als das Tempo. Eine alte Verletzung im Körper wiegt schwerer als die Frage, wie viel Kilometer du pro Woche läufst. Wenn du das jetzt aber, diese drei Punkte zusammennimmst, dann ergibt sich ein klares Bild. Und mir ist wichtig, dass du es richtig verstehst. Es geht nicht darum, dass du ab 50 ein zerbrechlicher Mensch bist, der ständig irgendwie Schonung braucht. Denn es ist genau das Gegenteil der Fall. Die gute Nachricht aus allen Forschungen zeigt, bleib in Bewegung. Das Alter ist allein kein Grund zur Vorsicht oder darauf, irgendwie kürzer zu treten. Aber, und das ist der Punkt, plane deine Erholung bewusster ein. Nicht, weil der Muskelkater länger dauert, den Teil können wir streichen, den haben wir ja widerlegt, sondern weil eben deine Sehnen langsamer sind, weil deine Anpassung mehr Zeit braucht und weil deine Vorgeschichte das womöglich verlangt. Mein Motto dazu, und das ist sicher das, was ich dir heute wirklich, mitgeben will, lautet Qualität statt Quantität. Wenn du dir unsicher bist, ob du heute laufen sollst, dann nimm lieber den zusätzlichen Pausentag oder wähle eine sanftere Bewegungsform. Das Risiko, dass du mit dieser Entscheidung eingehst, ist quasi null. Das Risiko, wenn du trotzdem hart trainierst, kann dich für Wochen ausbremsen. Und das ist letztendlich etwas, was du nicht willst. Und das ist letztendlich auch etwas, was du ja unbedingt vermeiden willst, ne? So, und jetzt haben wir viel über den Körper gesprochen und jetzt kommen wir zu einem Denkfehler, den viele haben. Also über Sehnen, über Anpassungen, über Superkompensation haben wir gesprochen. Es gibt eben aber auch den zweiten Teil bei der Regeneration, der mindestens genauso wichtig ist. Und der wird eigentlich fast immer übersehen, weil wir oft sehr körperzentriert sind. Es geht um den Kopf und es geht um deinen Alltag. Ich beobachte beim Thema Regeneration immer wieder dasselbe Muster. Und ich glaube, das erleben viele so. Es gibt eine Vielzahl von Hobbyläufern, die ständig ein bisschen oder ein bisschen mehr überlastet sind. Nicht, weil sie grundsätzlich schlecht trainieren würden, sondern weil sie ihr Training auf Gedeih und Verderb auf einen Alltag draufpacken, der ohnehin schon randvoll ist. Und das ist ein Punkt, den ich dir wirklich nahe bringen will. Stell dir deine gesamte Belastung wie ein Fass vor. Ich bringe ja diesen Vergleich mit dieser Regentonne, mit diesem Regenfass sehr häufig. Also das Fass, die Regentonne, ist da dein Körper und deine Belastbarkeit. So, und wenn es regnet, kommt immer neue Belastung dazu. Also das heißt, da kommt der Job. 8 oder 9 Stunden, oft am Schreibtisch, ohne Bewegung oder Wenn du zum Beispiel Pflegekraft bist mit körperlicher Arbeit, genau das Gegenteil davon. Du bist 8 bis 9 Stunden auf den Beinen, hast körperliche Arbeit, hast dann richtig zu tun. In beiden Fällen ist es oft verbunden, auch noch mit psychischem Stress. Und das ist der erste Regen, der oben in das Fass reingeht. Dann kommt die Familie rein, dann kommen die Sorgen rein, dann kommt schlechter Schlaf rein. Alles, was das Leben einfach so mit sich bringt. Und obendrauf kommt jetzt noch das Training. Der Körper aber unterscheidet eben nicht zwischen, das ist Jobstress und das ist Trainingsstress. Für ihn, für deinen Körper, ist alles insgesamt Belastung. Also alles zusammen ergibt die Gesamtbelastung. Und genau das macht eben aktiven Alltagsstress. Er frisst seine Erholung auf, bevor das Training überhaupt anfängt. Also deine Belastung ist schon hoch, hast du noch gar nicht trainiert. Und besonders heikel wird es bei Späteinsteigern, also die vielleicht erst mit Mitte 40 oder mit 50 überhaupt mit dem Laufen angefangen haben. Wenn dann noch alte Folgeschäden dazukommen, also ein Knie, das mal Ärger macht, ein Rücken, der sowieso schon zwickt, dann ist das Fass eben noch schneller voll. Da reicht oft eine einzige zusätzliche harte Einheit und es läuft über, was auch daran liegt, dass bei Anfängern das Fass, also eben die Belastbarkeit, noch nicht stark ausgeprägt ist. Und jetzt kommt der zweite Teil des Denkfehlers und das ist der psychologische. Viele setzen Regeneration nämlich unbewusst mit Faulheit gleich. Ein Pausentag fühlt sich irgendwie nicht an wie Training. Er fühlt sich an wie Faulheit, wie Nichtstun und für viele halt eben auch wie ein Schritt zurück. Und dann passiert das, was ich so oft höre, die Angst vor dem inneren Schweinehund wächst. Also ich lande doch wieder auf der Couch, wenn ich jetzt nichts mache. Der Gedanke ist dann, wenn ich jetzt eben ein Training pausiere, dann pausiere ich morgen auch noch und übermorgen und dann bin ich wieder ganz raus. Dieser Gedanke ist völlig verständlich, aber er bringt meiner Meinung nach zwei Dinge durcheinander, die nichts miteinander zu tun haben. Ein geplanter Pausentag ist nicht dein Schweinehund. Der Schweinehund ist, wenn du eigentlich trainieren wolltest, du fit bist und es trotzdem nicht tust. Ein Pausentag, den du bewusst einplanst, weil er Teil deines Trainings ist, das ist genau das Gegenteil davon. Das ist eine Entscheidung. Das ist Kontrolle. Und der Schweinehund wird ja vor allem durch feste Routinen und eben auch durch Kontrolle kleiner. Und genau so eine Routine ist eine eingeplante Pause. Sie macht den Schweinehund also nicht größer, sie macht ihn letztendlich sogar kleiner, weil du klug trainierst. Und jetzt will ich dir noch einen Vergleich mitgeben, der ein Missverständnis aufräumt, das wirklich weit verbreitet ist. Denn viele schauen dann in dem Fall auf Profisportler und sagen, die sind halt einfach viel besser, weil sie sich halt viel leichter erholen, weil sie eben auch bessere Gene haben, bessere Betreuung und lauter solche Dinge. Zum Teil stimmt das auch. Aber der wichtigste Grund, warum Profisportler ganz anders trainieren können, ist ein anderer und der ist eigentlich viel banaler. Profisportler können vor allen Dingen deshalb besser regenerieren, weil sie nach ihrem Training auf der Couch liegen. Sie haben den Rest des Tages frei. Ihr Job ist Sport. Also ihr Job ist das Training und letztendlich auch der Wettkampf, aber vor allen Dingen in erster Linie natürlich das Training. Und Erholung ist für sie einfach kein Luxus, sondern ist Teil der Arbeitszeit. Eigentlich ziemlich cool, ne? Auf der Couch liegen als Arbeitszeit zu betrachten. Aber so ist es letztendlich bei Profisportlern. Du dagegen und ich auch, wir trainieren früh morgens oder abends oder dazwischen. Irgendwo mittags versuchen wir das einzubringen und dazwischen sitzen wir einfach 8 Stunden im Büro oder arbeiten halt auch körperlich, was auch immer wir für einen Job haben. Und der Punkt ist, den ich wirklich unterstreichen will, selbst 8 Stunden auf dem Bürostuhl sitzen ist keine Regeneration. Das fühlt sich vielleicht passiv an, also du bewegst dich ja nicht, ne? Weil du bist auch körperlich nicht angestrengt. Aber dein Nervensystem ist im Stress. Dein Kopf arbeitet und das ist letztlich Belastung und keine Erholung. Wer also seine Hobbyläuferwoche plant wie ein Profi, der vergisst den entscheidenden Unterschied. Der Profi hat den ganzen Tag zum Erholen. Du hast vielleicht eine Stunde am Abend. Und was euch aber beide eint, ist immerhin die Nacht. Also Schlaf ist natürlich der allerwichtigste Erholungsfaktor überhaupt, aber eben tagsüber liegen Welten zwischen einem Sportprofi und dir oder mir. Und was heißt das jetzt konkret für dich? Das heißt, sei realistisch, was dein Alltag schon an Belastung mitbringt. Also denk einfach mal drüber nach, was dein Alltag schon an Belastung hat und plane dann dein Training in das echte Leben hinein und nicht in ein Leben, das du gar nicht hast. 3 gute Läufe in einer realistischen Woche schlagen 5 Läufe in einer Woche, die ohnehin schon viel zu voll ist. Und da sind wir eigentlich auch schon an dem Punkt. Jetzt haben wir viel über die Theorie, den Hintergrund erzählt. Auch über die Theorie habe ich einiges gesagt. Und jetzt gehen wir doch einfach mal in die Praxis. Wir schauen uns an, wie lange Erholung wirklich dauert und wie viele Laufeinheiten pro Woche für dich sinnvoll sind. Also werden wir konkret. Wie lange braucht dein Körper eigentlich, bis er eine einzelne Laufeinheit verarbeitet hat? Nehmen wir ein Beispiel, das die meisten von uns nachvollziehen können. Sagen wir mal rund 50 bis 60 Minuten. Sagen wir mal 60 Minuten laufen. Ein richtig gut trainierter Sportler braucht nach so einer Einheit etwa 12 Stunden, um wieder fit, bis der Organismus wieder im Ausgangszustand ist. Normal bis mäßig gut trainierter Mensch braucht nach derselben Einheit eher 24 bis 30 Stunden. Also Richtung Profisportler, Richtung richtig ambitionierter Sportler, dann liegst du ungefähr bei 12 Stunden. Ich sage jetzt mal den meisten von uns, die hier wahrscheinlich zuhören, da liegen wir eher bei 24 bis 30 Stunden. Soweit die Theorie. Und das deckt sich aber auch ganz gut mit dem, was ich selbst sehe. Also meine Garmin zum Beispiel gibt mir nach so einem lockeren Dauerlauf so um die Stunde meistens eine Erholungszeit zwischen 20 bis 22 Stunden aus. Und das kommt gefühlt auch ziemlich gut hin. Nach einem Marathon wurde mir schon aber mal über 100 Stunden Erholungszeit angezeigt, also mehr als 4 volle Tage. Eine Sache ist mir dabei aber wichtig, also für die, die so eine Uhr haben, wie ich halt auch, ne, die halt sowas wie Erholungszeit eben ausgeben, man sollte das auch immer einordnen. So ein Wert auf der Sportuhr berücksichtigt vor allen Dingen dein Herz-Kreislauf-System. Er sagt relativ wenig über dein Alter aus, auch wenn du das vielleicht eingegeben hast. Wenn du es nicht eingegeben hast, erst recht nicht. Und er sagt auch nichts über dein Gewicht aus, weil nicht jede Uhr erfasst dein Gewicht. Also genau über die Strukturen, die wir vorhin als die langsamen Strukturen besprochen haben, die Sehnen, die Bänder, die Gelenke, die Knochen. Heißt, so eine Zahl ist ein guter Anhaltspunkt. Aber wie immer ist da eben auch ein bisschen Vorsicht geboten. Die Uhr ersetzt dein Körpergefühl nicht und erst recht nicht, wenn du über 50 bist. Und jetzt kommt der ehrliche Teil. Die wenigsten Hobbyläufer laufen wirklich locker. Die meisten sind unterwegs bei ungefähr 80% ihrer maximalen Herzfrequenz, also so circa. Auch dann, wenn sie fest davon überzeugt sind, dass sie gerade eigentlich gemütlich eine Runde joggen. Und an der Stelle will ich kurz etwas einordnen, weil wir ja im Ausdauerclub ungern mit Pulswerten arbeiten, weil sie ja so verschieden sind und auch so, ich sag mal, unspezifisch, wenn du halt keine Leistungsdiagnostik gehabt hast. Und die Herzfrequenz ist das eine, also gemessen von deiner Uhr oder einem Brustgurt oder wie auch immer. Und das andere ist eben nach dem, was wir trainieren, die RPE-Skala. Und das ist die subjektive Belastungsskala von 1 bis 10. Also manchmal wird es auch Borg-Skala genannt. Wir sagen immer RPE dazu und bei der RPE schätzt du selbst ein, wie anstrengend sich eine Einheit anfühlt, so ganz ohne Technik. Beide Werte beschreiben im Grunde dasselbe, nur von 2 Seiten. Ein lockerer Lauf in Zone 2 liegt grob bei einer RPE von etwa 3, maximal 4. Du kannst dabei problemlos reden. Wenn du dagegen bei 80% deiner maximalen Herzfrequenz unterwegs bist, dann bist du gefühlsmäßig eher bei einer RPE 5, eher sogar 6. Und das ist der Punkt. Eine 60-Minuten-Einheit bei RPE 6 ist kein lockerer Dauerlauf mehr. Selbst wenn du das gewohnt bist und du sich bei dir gar nicht so schlimm anfühlt, weil du eben nur in dem Bereich läufst. RPE 6, eine 60-Minuten-Einheit, ist eine Tempo-Einheit. Auch wenn sie eben sich nicht so anfühlt und für so eine Einheit, also 60 Minuten im Bereich RPE 6, vielleicht sogar 7, braucht der Körper eines normalen Hobbyläufers rund 48 Stunden zur vollständigen Erholung. Also 2 volle Tage. Lass das mal einen Moment sacken. Also 2 Tage Erholung für eine ganz normale Laufeinheit. Und damit sind wir bei meiner klaren Empfehlung, besonders für alle Hobbyläufer über 40, die halt nicht extrem leistungsorientiert trainieren. Meine Empfehlung ist maximal 3 Laufeinheiten pro Woche. Das ist die erste Empfehlung. Also ich rate ausdrücklich davon ab, Trainingsplänen mit 4 oder mehr Laufeinheiten pro Woche zu folgen. Solche Pläne sind oft schlicht nicht für unsere Lebensphase gemacht. 3 Läufe pro Woche, das ist für die allermeisten Hobbyläufer in der Lebensmitte und darüber hinaus genau der Bereich, in dem Fortschritt und Gesundheit zusammenpassen. Empfehlung Nummer 2, mindestens 1 Tag Pause zwischen den Laufeinheiten. Das hast du sicherlich auch schon mal von mir gehört. Also wenn dein Körper rund 48 Stunden zur Erholung braucht, dann ergibt sich das fast von allein. Lauf nicht an 2 Tagen hintereinander. Leg mindestens 1 Tag Pause dazwischen ein. Das ist auch keine Bequemlichkeit. Das ist genau das Timing, mit dem eben auch die Superkompensation überhaupt erst funktioniert. Du läufst, du erholst dich, die Reserve baut sich auf und dann im richtigen Moment kommt der nächste Reiz. Standardpläne, die für alle gleich aussehen, werden dem oft nicht so ganz gerecht. Und hier noch eine gute Nachricht, weil das eine häufige Sorge ist. Die Intensität darfst du gerne behalten. Du musst nicht plötzlich langsamer oder vorsichtiger laufen. Es geht nicht darum, dass dein Training insgesamt schwächer wird. Im Gegenteil, es geht nur darum, dass die Erholungsphasen dazwischen länger werden dürfen und eben angepasst sind. Und jetzt eine Frage, die an dieser Stelle fast immer aufkommt und die ich dir gleich mit beantworten will. Was ist denn der Unterschied zum Beispiel zwischen ich bin müde oder ich bin wirklich überlastet? Denn ein bisschen müde nach dem Training oder halt auch nach einem Arbeitstag, das ist ja ganz normal. Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Müde heißt, du bist kurzfristig erschöpft, aber nach einem Tag Ruhe erholt sich dein System wieder. Das ist normal. Das ist sogar gewollt so. Überlastet heißt dagegen, die Erholung reicht nicht mehr aus. Deine Leistung und deine Belastbarkeit werden über mehrere Tage hinweg schlicht schlechter. Und Ruhe allein tritt es eben nicht mehr um. Faustregel ist, wenn die Müdigkeit trotz Ruhe einfach nicht besser wird, dann bist du nicht mehr nur müde, dann ist es ein Zeichen, das Training zurückzunehmen, denn dann bist du überlastet. Und woran merkst du nun, dass du in Richtung Überlastung kippst? Achte mal auf es gibt so ein paar Warnsignale, auf die du achten kannst. Eine ist zum Beispiel Muskelschmerz oder Muskelkater, irgendwie so eine muskuläre Anspannung, die einfach nicht mehr weggeht. Also du brauchst morgens einfach immer ein paar Minuten, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Und auch, weil dir einfach die Muskeln schmerzen, wenn du aufstehst. Dann hast du regelmäßig Gelenk- und Gliederschmerzen. Du hast Schlafstörungen oder auch Kopfschmerzen nach dem Sport. Du hast eine allgemeine Gereiztheit und, ganz wichtig, einer der ehrlichsten Werte, die es überhaupt gibt, du hast einen erhöhten Ruhepuls am Morgen. Also morgens den Ruhepuls zu messen, ist wirklich total sinnvoll. Daran erkennt man oft einen Infekt, aber eben auch zum Beispiel sowas wie eben eine Überlastung. Und wenn du einen von den Sachen, die ich jetzt aufgezählt hast und das auch vielleicht ab und zu mal hast, dann ist das noch nicht dramatisch. Wie gesagt, wir sind alle nicht mehr die Jüngsten und ich gehe mal davon aus, dass viele von euch das irgendwann mal haben. Also einzeln ist das überhaupt nicht dramatisch, aber wenn sich mehrere dieser Dinge vor allen Dingen über eine längere Zeit häufen, dann sind es eben keine Lappalien mehr. Und ich sag dir ganz ehrlich, was viele nicht gern hören wollen, es ist nicht normal, dass dich als aktiven, gesunden Menschen ständig kleine Zipperlein plagen. Egal, wie alt du bist. Wenn das bei dir der Dauerzustand ist, dann ist es ein Signal und nicht einfach nur das Alter. Bleibt eine letzte praktische Frage in diesem Abschnitt. Was machst du an den Tagen zwischen den Läufen? Also was machst du eigentlich am Pausentag, am Laufpausentag wohlgemerkt? Also muss das eine echte, komplette Pause sein oder darfst du dich trotzdem bewegen? Meine Antwort ist, du darfst dich bewegen. Oft ist das sogar die bessere Variante. Das nennt man dann aktive Erholung. Aber, und das ist wichtig, aktive Erholung heißt nicht noch ein Lauf. Also ein zusätzlicher langsamer Lauf belastet genau die Strukturen, die sich gerade erholen sollen, also dieselben Sehnen, dieselben Gelenke. Ein reiner Regenerationslauf wird von vielen Freizeitläufern deshalb völlig überschätzt. Ehrlich gesagt gibt es für mich, für Hobbyläufer jenseits der 50 überhaupt keine Regenerationsläufe. Das solltest du streichen. Regenerationsläufe kann irgendwie ein Vollprofi mal machen. Da reden wir dann aber auch von 30 Minuten Läufen, wobei ich ehrlich gesagt, der aktuelle Trend ist, dass die das gar nicht mehr machen. Und die setzen sich auch viel lieber aufs Rad und rollen dann gemütlich aus. Das ist für die einfach die bessere Erholung. Also besser geeignet sind dementsprechend Bewegungsformen, die dein Laufapparat in Ruhe lassen. Also lockeres Radfahren habe ich gerade schon genannt als Beispiel oder Schwimmen, sehr zu empfehlen, oder ein nicht zu langer Spaziergang. Die bringen Bewegung und Durchblutung, ohne dass sie denselben Reiz wie beim Laufen auch nochmal auf dein System setzen. Auch ein moderates Krafttraining an einem solchen Tag zwischen zwei Läufen passt perfekt. Wichtig ist dabei aber das Wort moderat, es soll dich eben nicht zusätzlich auslauben. Und Mobility und Yoga an solchen Ruhetagen sind aus meiner Sicht fast schon ideal. Also du tust etwas für Beweglichkeit, für dein Körpergefühl und dein Laufapparat erholt sich trotzdem weiter. Und letztendlich ist es so, dass du dadurch eben auch die Belastbarkeit erhöhst. Ja, und an manchen Tagen ist es aber einfach das Allerbeste, nichts tun. Bewusst einfach mal nichts tun und ohne schlechtes Gewissen auf der Couch rumzuliegen. Auch das darf und soll mal sein. Und damit hast du eigentlich so den Blick auf die einzelne Woche, ne? Also auf die einzelne Trainingseinheit, was du dazwischen machst und so weiter. Aber Regeneration funktioniert nicht nur von Lauf zu Lauf, sie funktioniert eben auch über mehrere Wochen. Und genau da kommt der 3-1-Rhythmus ins Spiel, den ich am Anfang erwähnt habe, den wir im Ausdauerclub in unserem Ausdauerplan haben. Ich handhabe das bei mir ziemlich entspannt, so unter der Woche. Ich habe das Glück, dass ich ja zeitlich sehr flexibel bin und so entscheide ich oft ziemlich spontan, ob und was ich an einem Tag trainiere. Wenn die Beine vom letzten Lauf noch nicht frisch sind und noch nicht so richtig erholt sind, wird daraus eben eine Radeinheit oder ein Krafttraining oder eben auch regelmäßig mal gar nichts. Und ich glaube, genau diese Flexibilität ist ein großer Teil davon, warum ich seit Jahren konstant verletzungsfrei bleibe. Also ich habe tatsächlich, also ich gehöre zu den anderen 50%, die eben, also ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Überlastungsverletzung beim Laufen hatte. Das muss 10 Jahre ungefähr her sein. Ja, das war bei meinem Training für den Ironman, da war ich wirklich so regelmäßig kurz vor der Belastung. Das liegt aber daran, dass es halt eine Extremsituation war. Und ansonsten bin ich ziemlich davon verschont geblieben. Das liegt zum einen natürlich auch ein bisschen an den körperlichen Voraussetzungen. Also das heißt, nicht jeder hat die gleichen körperlichen Voraussetzungen. Insofern ist das auch schlicht Glück im genetischen Lotto, das man da hatte. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es ist auch Training, es ist vor allen Dingen auch Erholung und es ist vor allen Dingen kluges und smartes Training. Und ich zwinge mich nicht gegen meinen Körper. Das habe ich schon früher nicht gemacht, als ich noch leistungsorientiert trainiert habe. Und das mache ich heute schon vielleicht 3-mal nicht, dass ich irgendwie meinen Körper zu irgendwas zwinge. Ich arbeite mit ihm. Und eine Sache will ich an der Stelle auch nochmal betonen, weil sie eng dazugehört. Regeneration ist der eine Hebel. Der zweite, um deine Belastbarkeit zu erhöhen, ist eben überhaupt diese Belastbarkeit. Also wie viel dein Körper überhaupt verkraftet, bevor er die Erholung braucht. Und wie gesagt, zum einen ist dir eine gewisse Belastbarkeit mitgegeben. Da hast du eben im genetischen Lotto die Chance, halt entweder einen Hauptgewinn zu haben, wo du halt fast unzerstörbar bist oder jemand zu sein, der eben leichter verletzt ist. Aber das ist erstmal die Voraussetzung. Das heißt nicht, dass das so du nicht verändern kannst, sondern du kannst und sollst diese Belastbarkeit verändern. Und genau diese Belastbarkeit lässt sich erhöhen, vor allen Dingen durch Krafttraining. Aber das ist an sich, dieses Thema Belastbarkeit, ist ein Thema für sich. Und dazu nehme ich demnächst auch mal eine Folge auf, denn heute wollen wir mal einfach mal bei der Erholung bleiben. Also, zurück zum 3-1-Rhythmus. Warum trainieren wir im Prinzip so wellenförmig? Der Grund ist, wir haben viel eben bisher über einzelne Wochen gesprochen und Regeneration funktioniert eben aber eben nicht nur von Einheit zu Einheit. Sie funktioniert auch über Wochen und auch über Monate hinweg. Und genau deswegen haben wir ein Muster, diesem 3-1-System. Dieses 3-1-Rhythmus, das sind 3 Belastungswochen, gefolgt von einer Entlastungswoche. Genau diese eine Woche ist es übrigens, von der ich am Anfang erzählt habe. Sie ist eben diese Woche im Ausdauerplan dran. Und was heißt das konkret? Übrigens ist es nicht nur im Ausdauerplan so, sondern das ist in nahezu allen unseren Laufplänen ist dieser Rhythmus so drin. Was heißt es konkret? 3 Wochen lang trainierst du normal. Du baust auf, du setzt deine Reize, du steigerst dich vorsichtig und du machst natürlich auch in dieser Woche eben deine Erholung. Ne? Also du hast auch deine Pausentage drin. Und in der 4. Woche nimmst du dann ganz bewusst zurück. Also weniger Umfang, weniger Intensität. Diese 4. Woche nennt man im Fachjargon auch öfters mal Deload-Woche. Deload heißt übersetzt einfach Entlastung. Also im Ausdauersport hörst du auch öfters was von Periodisierung, also der geplante Wechsel aus Belastung und Entlastung. Das ist genau das Grundprinzip eines nachhaltigen Trainings und das ist genau das, was wir eben machen. Und warum machen wir das? Erinnere ich an das Bild vom Fass, was ich immer wieder bringe, also was langsam eben voll läuft. Ermüdung staut sich leise Stück für Stück an und das Wasser steigt. Über 3 Wochen sammelt sich Trainingsmüdigkeit im Muskel, in den Sehnen, im Nervensystem, aber eben auch im Kopf. Du merkst es nicht unbedingt von Tag zu Tag, aber irgendwann ist das Fass voll. Und dann passiert genau das, was wir bei der Superkompensation besprochen haben. Du trainierst immer weiter in diese Erholung hinein und dein Fortschritt steht still oder kippt sogar ins Minus oder du wirst eben im schlimmsten Falle auch überlastet und es tut weh. Und deine Entlastungswoche ist sozusagen das Ventil, also unten der Hahn, den du aufdrehst und zwar richtig und sie lässt den angestauten Druck ab und das Wasser entweicht dem Fass und der Wasserstand im Fass sinkt, damit eben der nächste Trainingsblock wieder produktiv sein kann und du nicht mit einem ohnehin schon vollen Fass startest und eben dann in die Überlastung kommst, sondern eben weiter unten startest und dann auch wieder die Belastung aufbauen kannst. Und jetzt kommt die Sorge, die fast alle an dieser Stelle haben und die kenne ich sehr gut. Der Gedanke lautet, wenn ich eine ganze Woche kürzer trete, dann verliere ich doch gerade meine mühsam aufgebaute Form. Und die Sorge ist verständlich, aber sie ist weitestgehend unbegründet und auch das ist keine reine Behauptung von mir. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2024 hat genau das getestet, und zwar an jüngeren Kraftsportlern und nicht an Läufern, das muss man mal beachten, aber das Prinzip lässt sich gut übertragen. Also, was hat es gemacht? Die eine Woche legte mitten in einen 9-wöchigen Trainingsblock eine komplette 1-wöchige Pause ein. Also wirklich, die haben gar nicht trainiert. Die anderen trainierten komplett durch. 9 Wochen lang. Das Ergebnis beim Muskelaufbau, bei der Power und auch bei der Kraftausdauer gab es keinen Nachteil für die Gruppe mit der Pausenwoche. Einzig die reine Maximalkraft lag am Ende ganz leicht niedriger. Unterm Strich heißt es, eine bewusst eingelegte ruhige Woche kostet dich praktisch nichts. Und sie ist im Lauftraining ohnehin keine komplette Pause. Also wir machen ja nicht komplett Pause, sondern wir nehmen halt deutlich die Belastung raus. Ich fasse es gern so zusammen. In einer Woche verlierst du nichts, aber du gewinnst die Frische für die nächsten 3. Genau deshalb ist der 3-1-Rhythmus im Ausdauerplan eben kein Zufall und auch keine Bequemlichkeit. Er ist Absicht und er ist eine eingebaute Regeneration, damit die eben nicht vernachlässigt wird, was eben gerne mal passiert wird. Denn ehrlich gesagt, und das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, speziell Laufpläne, also im Triathlon ist dieser 3-1-Rhythmus zum Beispiel total normal und eigentlich trainiert nahezu jeder danach. Wenn ich mir dagegen Laufpläne im Netz oder auch von Garmin oder auch von älteren Laufbüchern anschaue, dann ist das fast nirgendwo drin. Und dann denke ich mir immer, was machen die da? Also im Prinzip ist da ja vorprogrammiert, dass es irgendwann zur Überlastung kommt, vor allen Dingen, wenn du eben schon älter bist. Und falls du nicht nach einem Plan trainierst, sondern einfach für dich läufst, dann nimmst wenigstens diesen einen Gedanken mit. Plane dir alle 3 bis 4 Wochen ganz bewusst eine ruhigere Woche ein. Und nicht erst dann, wenn dein Körper streikt, sondern schon vorher, also geplant. Das ist eigentlich der ganze Trick dabei. Okay, das war heute mal wieder eine bisschen längere Folge und ganz schön viel Input, oder? Ich freue mich übrigens, wenn du mir ein Feedback zur heutigen Folge gibst. Also sei es als Kommentar zum Beispiel in Spotify oder als Rezension auf Apple Podcasts oder gerne auch per E-Mail an support@ausdauerclub.de. Also ich freue mich immer über jedes Feedback zur Folge. Das kommt meiner Meinung nach noch immer, es kommt regelmäßig, ja. fein und das ist super. Ihr seid da wirklich eine klasse Community. Aber es darf gerne auch noch ein bisschen mehr sein. Und wenn dir solche Einordnungen helfen und du regelmäßig Tipps rund ums Laufen in der Lebensmitte speziell bekommen möchtest, dann melde dich gerne für meine Newsletter an. Anmelden kannst du dich unter www.ausdauerclub.de/newsletter. Den Link, den findest du auch in den Shownotes. Und noch eine kleine Sache zum Schluss. Ich reaktiviere meinen WhatsApp-Kanal. Die Idee kam von einer Hörerin oder einer Kundin aus dem Ausdauerclub. Und ich fand sie sofort gut. Über den WhatsApp-Kanal teile ich kurze Impulse und auch Hinweise auf neue Folgen. Und das Schöne daran, du brauchst dafür eben kein Instagram, kein Facebook, kein TikTok, also gar kein klassisches Social Media. Also wenn du lieber einen ruhigen, unaufgeregten Weg möchtest, um auf den Laufenden zu bleiben, dann ist eben dieser WhatsApp-Kanal von mir vielleicht genau das Richtige für dich. Den Link dazu lege ich dir ebenfalls in die Shownotes. Ansonsten kannst du auch einfach nach Ausdauerclub suchen. Ich sag danke fürs Zuhören heute und bis zur nächsten Folge nächste Woche. Ciao!